FMCG Vibes, dein One-Stop-Podcast
für FMCG und Handel Insights.
Maximilian Scherres von der Gläsernen Molkerei spricht mit Nina Ascheron-Polter über nachhaltige Milchproduktion und die Zukunft der Biomolkerei. Erfahrt mehr über die Herausforderungen der Branche und welche Rolle Partnerschaften mit Landwirten und bewusster Konsum spielen.
Viel Spaß beim Zuhören.
Herzlich willkommen zu einer neuen Episode mit Maximilian Scherres, Leiter Landwirtschaft, Milcheinkauf und Milchlogistik bei der Gläsernen Molkerei. Herzlich willkommen, Max.
Hallo Nina, danke für die Einladung und schön, dass ich hier sein darf.
Vielen lieben Dank. Max, würdest du dich einmal kurz vorstellen und etwas über deinen beruflichen Werdegang erzählen?
Gern. Also, ich bin Maximilian Scherres, mittlerweile 34 Jahre alt, komme ursprünglich gebürtig aus Karl-Marx-Stadt, der Stadt mit 3 O. War, glaube ich, 18 Tage nachdem ich geboren bin, dann die Umbenennung in Chemnitz. Ich glaube, das ist geläufiger heute. Bin zur Landwirtschaft gekommen, eigentlich wie die Jungfrau zum Kinde, hätte ich fast gesagt. Die erste Berührung mit dem Thema Landwirtschaft hatte ich tatsächlich mit 3 Jahren. Ich hatte oder habe sehr sportbegeisterte Eltern, die mich mit nach Südtirol bzw. Österreich in Skiurlaub genommen haben und wir dort im Prinzip in einer Pension gewohnt haben, die eben Landwirtschaft nachgelagert hatte. Und irgendwie hatte ich dort den ersten Kontakt mit Milchkühen und mit Landwirtschaft. Und das hat mich tatsächlich mein Leben lang dann irgendwie nie mehr losgelassen. bin, wie gesagt, in Chemnitz aufgewachsen. Habe eine Sportgymnasium-Laufbahn mit Fußballspielen beim Chemnitzer FC hinter mir. Aber wie gesagt, Landwirtschaft hat mich nie losgelassen und ich habe mich dann nach einem Auslandsaufenthalt 3 Jahre in Südtirol dazu entschlossen, in Dresden Agrarmanagement zu studieren. Und nachdem ich das abgeschlossen hatte, habe ich nochmal einen kurzen Berufseinstiegsabstecher sozusagen zum Landeskontrollverband in Sachsen vorgenommen und bin nun tatsächlich schon seit fast 10 Jahren in der Gläsernen Molkerei gelandet.
Das heißt, du hast dich dann für die Milchwirtschaft entschieden. Ich hatte auch in Vorbereitung unseres Gesprächs noch einmal geschaut, was auch die Vorteile von Milch sind, also Calcium, Proteine, Vitamine A und B und Mineralstoffe, also unterstützt in jedem Fall die Knochengesundheit und die Muskelregeneration. Was genau hat dich an der Milchwirtschaft so begeistert, dass du dich dann für die Gläserne Molkerei entschieden hast?
Genau, also tatsächlich finde ich, ist Milch oder sind Milchprodukte eine hervorragende Eiweiß- oder Proteinquelle, ne, gerade in den Wintermonaten. Ich persönlich liebe tatsächlich Milchprodukte. Ich bin sehr starker Konsument von Joghurt, von Käse, von Butter, im Prinzip von allem. Und vielleicht mich als jungen Menschen oder als dann auch Berufseinsteiger, ich hatte es ja gesagt, ne, so ein bisschen. Das Landwirtschaftsthema ist eher das gewesen, was mich begeistert hat und in dem Zusammenhang natürlich dann auch entsprechend die Milchproduktion und da eben vor allem die Zusammenarbeit mit Tieren, mit Rindern, mit Kühen in dem Fall und die Produktion von einem hochwertigen Lebensmittel. Das fand ich schon immer sehr spannend und natürlich nachgelagert das ganze Thema Ernährung und die Auswirkungen auf die Gesundheit und so weiter und so fort. Das waren so Themen, die mich schon lange beschäftigt und natürlich auch begeistert haben. Und deswegen habe ich dann den Weg auch zur Gläsernen Molkerei gefunden. Ich muss dazu sagen, ich habe vorhin gesagt, ich bin seit 10 Jahren dabei. Ich habe mal begonnen, als klassischer Erzeuger, Betreuer, Berater und über die Jahre hinweg vor allem eben auch durch das Aufhören von Kollegen altersbedingt sind die genannten Themen von dir eben sukzessive dazugekommen und im Prinzip seit dann dem letzten Jahr die Gesamtverantwortung über den Bereich Landwirtschaft, Milcheinkauf und Milchlogistik. Und man muss natürlich noch dazu sagen, wir sind als Gläserne Molkerei eine reine Biomolkerei, auch eine reine Kuhmilchmolkerei, ne? Also der Unterschied zum konventionellen Bereich.
Bevor wir darauf eingehen, würde ich gerne einmal mit dir einen Marktüberblick zur Milch machen. Also wie viel Milch wird denn getrunken in Deutschland? Wie ist die Entwicklung der Zahlen in den letzten Jahren? Es gibt ja auch immer mehr Ersatzmilch, Ersatzprodukte. Wie ist denn hier der Anteil der konventionellen Milch, wenn du uns hier einmal einen Überblick geben könntest?
Ja, ich kann ja mal so ein bisschen beginnen. Also in Deutschland werden ungefähr 33 Milliarden Kilogramm Milch produziert. Ja, das ist also sehr, sehr viel. Da muss man dazu sagen, 50% von dieser, ja, von diesen 33 Milliarden müssen quasi oder gehen in den Export. Ja, Deutschland ist sehr stark im Exportgeschäft bei Milchprodukten. Genau, von den 33 Milliarden sind ungefähr 4,5% Biomilch, die in Deutschland sozusagen an deutsche Biomilch verarbeitende Molkereien angeliefert werden.
Hätte ich fast mehr vermutet.
Wie bitte?
Hätte ich fast einen höheren Anteil vermutet für den Anteil Bio.
Nee, genau, also 4,5% davon sind Biomilch, die aber wiederum, ich würde behaupten, zu 90-95% eben dann auch in Deutschland vermarktet wird als entsprechend Milchprodukt in Bio-Qualität. Ja.
Wo wird der Rest vermarktet? Wenn du sagst in Deutschland, wo wird der Rest vermarktet?
Ja, ein bisschen was geht schon auch zum Beispiel in die Pulverproduktion. Ne? Milchpulver, was dann zum Beispiel auch in Babynahrung landet oder an Schokoladenhersteller geliefert wird und so weiter und so fort. Und da sind schon ein Teil auch im Ausland vertreten. Aber wie gesagt, der große Teil oder fast alles wird sozusagen dann einfach auch in frische Produkte, vor allem Trinkmilch, Käse und eben auch Butter verarbeitet, die dann in Deutschland am deutschen Markt platziert und verkauft wird. Das muss man auch so ein bisschen trennen, da den Biomarkt und den konventionellen Bereich. Ich würde jetzt dadurch, dass ich, wie gesagt, ja für eine Biomolkerei tätig bin, mal so ein bisschen auf die Entwicklung des Biomarktes mehr eingehen. Wie gesagt, ich kann es ja jetzt ungefähr 10 Jahre quasi einschätzen. Es ist so gewesen, im konventionellen Bereich, ne, ich hatte es gesagt, 50% ungefähr dieser Milch müssen exportiert werden. Das heißt also, der Markt ist relativ weltmarktabhängig, ne, und damit natürlich auch volatil, was die Milchauszahlungspreise betrifft. Und die letzte sogenannte Milchauszahlungspreiskrise im konventionellen Bereich war 2016 mit Auszahlungspreisen um die 20 Cent. Und daraufhin haben damals eben relativ viele Betriebe sich entschlossen, auf Ökolandbau umzustellen, natürlich vor allem aus wirtschaftlichen Gründen. Und das hat dazu geführt, dass 2017 und 18 zwei Jahre in Folge jeweils 20% mehr Biomilch auf den deutschen Markt gekommen sind. So, und das ist natürlich für eine Nische, also der Anteil damals war deutlich geringer als jetzt mit 4,5%. Und der normale Marktmechanismus, Angebot und Nachfrage regeln sozusagen den Preis, hat dann damals ja quasi gegolten. Ne? Die Milchauszahlungspreise für Biomilch waren lange Zeit eben nicht dort, wo sie vielleicht hätten sein müssen, auch um den Anforderungen oder den Richtlinien, dem Mehraufwand letzten Endes auch gerecht zu werden. Dann kam die Corona-Krise 2020/21, wo man sagen muss, dass insgesamt der Biomarkt, nicht nur der Biomarkt oder der Biomilchproduktemarkt davon profitiert hat. Ne, in den Lockdown-Zeiten, alle waren zu Hause, haben irgendwo den Fokus auf gesunde Ernährung gelegt, die Kinder waren zu Hause und das hat man dann entsprechend auch am Biomilchkonsum bzw. am Biomilchproduktekonsum deutlich gemerkt.
Wie konkret hast du dann eine Zahl, also in der Corona-Zeit, wie stark ist der Biomilchkonsum gewachsen in Deutschland?
Da habe ich jetzt keine Zahl, um ehrlich zu sein. Es war aber eben so, dass, ich sag mal, die Milch, die vorher an Mehrmenge sozusagen auf den Markt gekommen ist, dann auch eigentlich eine 100%ige Verwertung in einem Bioprodukt gehabt hat. Ja, also ich würde behaupten, dass in der Zeit, in der Corona-Zeit, das Angebot, was damals da war, eben auch die Nachfrage zu ja fast 100% gedeckt hat. Kam leider Ende 2021 diese Situation mit den steigenden Energiepreisen, mit den steigenden Preisen auf allen Ebenen, ne? Verpackungsmaterial, Betriebsmittel und so weiter, was sozusagen auf den Landwirtschaftsbetrieben natürlich zu deutlichen massiven Preisanstiegen geführt hat. Dann 2022 der Ausbruch des Ukraine-Krieges, einsetzende Inflation in Deutschland. Und im Juli 2022 gab es dann nochmal ein einschneidendes Erlebnis für den Biomarkt oder für den Biomilchmarkt auch explizit. Damals hat der Lebensmitteleinzelhandel die Preise für die Trinkmilch um, ja, sage und schreibe 54 Cent erhöht. Ja, damals hat die Biomilch dann 1,69 Euro gekostet im Handel und ja, durch diese Maßnahmen sind im Prinzip von heute auf morgen irgendwo 30% Absatz weggebrochen. Ne? Und,
also die Frage ist ja auch immer, ne, auch wenn der Handel den Preis erhöht, wenn es dann auch zugunsten der Erzeuger ist, dann wäre es ja gut. Aber
wäre es theoretisch gut. Ne? Leider damals ist eben ja durch die 30% Absatzeinbruch relativ viel Biomilch wieder auch dann in konventionelle Kanäle vermarktet worden, ne, weil eben die Nachfrage dann ja schwächer war als das Angebot, was da war, durch einfach diese Preiserhöhungen. Ne. Da ist unsere Gesellschaft schon so ein bisschen gestrickt, dass wir ja in der Zeit lieber nicht beim Urlaub und beim Auto sparen, sondern dann eher bei den Lebensmitteln. Sei es drum, letzten Endes war das eine Zeit, wo aber auch der konventionelle Milchpreis relativ hoch war und damit sozusagen das jetzt nicht so ganz drastische Auswirkungen gehabt hat auf den Biomarkt. Am Ende ja, hat sich das Anfang 2023 dann gedreht. Die konventionelle Milchmarktsituation war damals stark geprägt von einer hohen Nachfrage nach vor allen Dingen Milchpulver, ne? Weltmarktnachfrage, dadurch sehr hohe Milchpreise, die dann Anfang 2023 aber auch nachgegeben hat, die Nachfrage beziehungsweise dann auch die Preise nachgegeben haben und insofern natürlich dann in dieser Situation, das ja sehr schwierig war für die Biomolkereien, die Biomilch entsprechend auch marktgerecht oder zu einem Preis vermarkten zu können, der ja entsprechend auch gute Auszahlungspreise gerechtfertigt hat. Und dieses Szenario hat sich dann aber glücklicherweise ich sag mal so, seit Spätherbst 2023 natürlich auch durch den Rückgang der Inflation ein Stück weit verändert. Und seitdem nehmen wir wahr, dass der Biomarkt und auch der Biomilchmarkt entsprechend kontinuierlich wächst, die Nachfrage wächst und entsprechend auch wieder der Absatz. Ja, und das hat bis jetzt, bis heute angehalten. Und man muss sagen, und da kommen wir dann sozusagen auf die Rohstoffsituation wieder zurück, dass wir im Prinzip seit, ja, ich sag mal Herbst letzten Jahres in einer Rohstoffknappheit angekommen sind. Sowohl im Bio-Bereich als auch im konventionellen Bereich. Genau.
Knappheit, weil es, ja, simpel gesagt, nicht lukrativ ist und damit Erzeuger wegbrechen.
Richtig. Also das hat viele Gründe. Ne? Ich habe hier nochmal ein paar Zahlen rausgesucht. Also es ist so, wir hatten 2009 ungefähr 100.000 Milchviehbetriebe in Deutschland. Im November 2024 haben wir nicht mal mehr 50.000. Also es hat sich sozusagen in 15 Jahren halbiert. Ne? Woran liegt das? Also zum einen haben wir Arbeitskräftemangel noch und nöcher. Ne? Gerade in Nordostdeutschland haben wir das Problem des demografischen Wandels. Ne? Du kennst vielleicht die Geschichte in den 90er Jahren, dann die LPGs beziehungsweise die Wiedereinrichter, die aus den LPGs ihre Anteile oder Betriebe rausgenommen haben, wieder selber Landwirtschaft betrieben haben, Milch produziert haben. Ja, diese Leute oder Einsteiger sind jetzt irgendwo nach 30 Jahren auch am Anfang des Rentenalters angekommen. Berufsnachwuchs in dem Fall gibt es de facto nicht. Ne? Da brauchen wir uns auch nichts vormachen. Früh um 5 oder um 4 aufstehen und Kühe zu melken in einem Stall, wo es stinkt, das ist jetzt nicht der Traumberuf unserer Jugend. und insofern ja, führt das natürlich auch perspektivisch zu einem riesengroßen Arbeitskräftemangel. Wir dürfen den Klimawandel nicht vergessen. Wir hatten die Jahre 2018, 2019 eine riesengroße Trockenheit, was zu Futtermangel geführt hat, wo viele Betriebe auch dann als Folge aufhören mussten. Und natürlich haben wir die Situation, dass die Preise sicherlich auch in den letzten Jahren nicht auf einem Niveau waren, wo letzten Endes Betriebe auch bereit waren zu investieren. Ja, also wir haben aktuell auch einen riesengroßen Investitionsstau auf den Landwirtschaftsbetrieben, auch Biomilchbetrieben. Und insgesamt ist das natürlich keine gute Entwicklung. Und als letzter Punkt, den ich noch anbringen muss an der Stelle, haben wir leider auch eine zunehmende Neigung für Tierseuchen, für Tierkrankheiten. Ne? Seit letztem Jahr ist Deutschland geplagt von der sogenannten Blauzungenkrankheit. Die gibt es schon länger und Deutschland hatte damals auch 2008, 2009, glaube ich, war das schon mal Fälle. Aber diese Blauzungenkrankheit, die Milch, muss man dazu sagen, von den Tieren, das ist für Menschen völlig unbedenklich. Also da gibt es keine gesundheitlichen Auswirkungen. Aber eben für die Tiere hat es schon drastische Auswirkungen. Also angefangen von eben Milchrückgang, hohem Fieber, Fressunlust, Klauenentzündungen bis hin, und das stellt man jetzt in der Zeit eben fest, auch Auswirkungen auf die Kälber, ne, die dort scheinbar auch Missbildungen ausgeprägt haben in der Zeit, sozusagen im letzten Jahr, als diese Seuche ausgetreten oder aufgetreten ist. Und wie gesagt, das ist natürlich auch eine Thematik, die wiederum den Rohstoffmangel befeuert. Und die perspektivisch auch durch neu auftretende Serotypen scheinbar, was auch Impfungen betrifft und so weiter, schwer eingedämmt werden kann.
Ja. Ja, Tierwohl ist in dem Zusammenhang ein ganz wichtiges Thema und ich würde in dem Zuge auch gerne mit dir auf das Thema Bio zu sprechen kommen. Also inwieweit auch Tierwohl in Biomilch reflektiert ist und insgesamt auch was es bedeutet, eine Biomilch zu sein.
Genau, da müssen wir vielleicht erstmal bei den Unterschieden beginnen. Ne? Was unterscheidet sozusagen einen Biomilchproduzenten von einem konventionellen? Vor allem die Thematik, dass in einem Biobetrieb kein chemisch-synthetischer Pflanzenschutz quasi durchgeführt werden darf und auch keine Mineraldünger eingesetzt werden dürfen. Dann ist es so, dass natürlich auch ein Stück weit der Antibiotika-Einsatz anders reguliert wird im Bio-Bereich. Und letzten Endes, wenn wir das spinnen, das Ganze auf das Thema Tierwohl, im Bio-Bereich andere Platzvorgaben als Vorschrift gelten. Ne? Also du brauchst dort Stallplatzkapazität pro Kuh von 6 Quadratmetern. Und letzten Endes, und das ist auch ein Thema, dass seit 01.01.2025 auch die EU-weite Verordnung für Biobetriebe, für Biomilchbetriebe gilt. Das heißt, alle Tiere ab 4 Monaten müssen tatsächlich Weidegang erhalten. Ne? Und demzufolge letzten Endes auch die Milchkühe. Hier haben wir leider das Problem, dass eben gerade in Süddeutschland auch aufgrund von fehlenden arrondierten Weideflächen einige Betriebe eben nicht in der Lage sind oder scheinbar sind, diese Anforderungen umzusetzen. Und weil ich vorhin über diesen Milchmangel gesprochen habe, auch das ist ein Thema, der auch im Biomilchbereich im Prinzip noch zu dem weiteren Rückgang des Rohstoffs führen wird. Ne? Wir als Gläserne Molkerei sind da glücklicherweise in der Situation, dass unsere Lieferanten das auch alle umsetzen können, ne, diese beide Richtlinien. Und am Ende ist es de facto so, dass bei uns die Weidehaltung auch eine tragende Säule ist im Thema, wie halte ich die Rinder oder die Milch Kühe, ne, dass also im Schnitt, das sind unsere Erhebungen, unsere Weide oder unsere Betriebe, die Tiere im Durchschnitt an 200 Tagen für ungefähr 12 Stunden eben auch auf der Weide halten. Ne, und es zeigt schon so ein bisschen auch den Fokus, was das Thema Tierwohl betrifft.
Mhm. Arrondierte Weideflächen bedeutet, dass die Weideflächen wegfallen und nicht mehr zur Verfügung stehen?
Arrondierte Weideflächen bedeutet sozusagen, dass man Weideflächen rund um seinen Stall oder seinen Betrieb eben hat, Ne? Das macht es natürlich deutlich einfacher, dann Milchkühen oder den Tieren noch Weidegang anzubieten, als wenn ich die, ja, keine Ahnung, 2 Kilometer durchs Dorf treiben muss, um bis zu meiner nächsten Fläche zu kommen. Ja, wie die Gesellschaft heutzutage teilweise über die Milchviehhaltung drüber nachdenkt und wenn in den Dorf dann womöglich noch Kuhfladen durch einen Weidetrieb auf der Straße liegen. Ja, kann mir vorstellen, dass das in dem einen oder anderen Dorf auch nicht so gut ankommt.
Wobei das ein Dorf gewohnt sein müsste, würde man denken.
Theoretisch ja, ne? Es wäre eigentlich auch wünschenswert, wenn das heutzutage auch ja, akzeptiert werden würde. Aber wie gesagt, ich glaube, da haben wir derzeit so ein bisschen eine andere Entwicklung und Wahrnehmung. Ne?
Ja. Die gläserne Molkerei, kannst du uns hier einen Einblick geben in die Geschichte der gläsernen Molkerei, die Mission?
Ja, die gläserne Molkerei ist eigentlich eine relativ, ja, oder ein sehr junges Unternehmen. Die ist 2001 gegründet worden. Zu Beginn hat man ja quasi im Werklohn produzieren lassen, also hatte keinen eigenen Produktionsstandort. Den hat man dann 2009 errichtet, und zwar in Münchehofe, das ist südöstlich von Berlin, am Rande des Spreewalds. Und 2012 ja, ist ein zweiter Standort eröffnet worden. Ich sage grob zwischen Hamburg und Lübeck, in der Nähe von Ratzeburg in Mecklenburg-Vorpommern gelegen. Dechow heißt der Ort, sogar mal das schönste Dorf Deutschlands gewesen. Und Dechow liegt im Prinzip auch am Rande eines Biosphärenreservates, das da nennt sich Schalsee. Ja. Und ja, die gläserne Molkerei verarbeitet an diesen beiden Standorten insgesamt ca. 80 Millionen Kilo Biomilch, Kuhmilch, ne, also ausschließlich Bio-Kuhmilch. Ja, und wir haben insgesamt um die 100, 120 Mitarbeiter und ja, versuchen alles, was so möglich ist, aus dieser Biomilch zu produzieren. Ne? Also wir sind im Trinkmilchbereich vertreten, wir produzieren Joghurt in, ja, als Naturjoghurt, als Joghurt mit Früchten, wir produzieren Buttermilch, wir produzieren an dem anderen Standort in Münchehofe auch zum Beispiel Käse. Wir sind in Spezialsegmenten unterwegs, wie beispielsweise dem Heumilch-Segment. Und ja, wir produzieren wahrscheinlich derzeit die beliebteste Biobutter in Deutschland, nämlich unsere Fassbutter.
Die Heumilch, was genau macht eine Heumilch zur Heumilch?
Ja, bei der Heumilch ist es so, ist immer ganz nett zu hören. Wir bieten ja als gläserne Molkerei, ne, wir tragen ja auch irgendwo die Transparenz im Namen, Führungen an in unseren Werken. Und ja, in der Vergangenheit habe auch ich ab und zu mal so eine Führung übernommen und da war es auch immer die Frage, was ist denn eigentlich Heumilch? Und viele haben da irgendwie gemeint, da ist Heu oder was in der Milch drin. Das muss ich dann immer korrigieren. Also bei der Heumilch ist es so, dass im Prinzip bei der Fütterung der Milchkühe komplett auf Silage verzichtet wird. Ja, das heißt, es wird also getrocknetes Gras in Form von Heu den Tieren verabreicht. Du hast einen reduzierten Kraftfuttereinsatz, der vorgeschrieben ist. Und natürlich liegt der Fokus im Sommer auf der Weidehaltung beziehungsweise dem Grünfutter. Und ja, die Heumilch ist ja eigentlich die ursprünglichste Form der Milcherzeugung. Ne? Es hat sich erst in den 60er, 70er Jahren entwickelt, dass sozusagen die Silage an Bedeutung gewonnen hat. Heumilch an sich ist durch die Fütterung im Prinzip sehr gut geeignet, dann auch zur Käseverarbeitung. Ne? Bringt da geschmackliche Vorteile mit. Und letzten Endes auch durch die viele Grünfütterung ist es so, dass Heumilch sehr reich an Omega-3-Fettsäuren und diesen sogenannten Linolfettsäuren ist, also letzten Endes auch gesundheitliche Vorteile genießt.
Ja. Ja. Jetzt habt ihr oder seid präsent im Handel. Wo seid ihr gelistet? Kannst du uns einmal da einen Einblick geben zu eurer Listung?
Genau, also vielleicht auch nochmal dazu, ne, in den letzten Jahren, ich hatte es ja beschrieben, wie sich die Biomilch entwickelt hat. Es war so, als ich ja 2015 begonnen hatte, war, glaube ich, noch der Naturkost-Fachhandel, also Firmen wie Denre oder in Berlin die ansässige Bio-Kompanie, was die Anteile, Vermarktungsanteile betrifft, relativ gleich auf mit dem Lebensmitteleinzelhandel. Das hat sich aber in den vergangenen 10 Jahren dann drastisch verändert. Im Prinzip ist es so, dass im Moment knapp 75% des Umsatzes mit Bioprodukten im Lebensmitteleinzelhandel gemacht werden. Ja, also da sind vor allem die 4 Großen zu nennen, also Edeka, Rewe, die Schwarzgruppe und Aldi. Und wir sind vor allem vertreten bei Edeka und Rewe. Ne, das sind gute und wichtige Partner von uns im vertrieblichen Sinne. Wir sind aber auch im Naturkostfachhandel vertreten bei genannten Firmen wie zum Beispiel Denre oder eben auch Bio-Kompanie. Der dritte Vermarktungskanal ist ja meistens dann so diese kleineren Hofläden oder auch der Onlinehandel. Auch da zum Beispiel gibt es Kooperationen mit Betrieben, mit Milchlieferanten von uns, die entsprechend unsere Produkte dann auch in ihren Hofläden vertreiben. Aber wie gesagt, der große Anteil wird mittlerweile im Lebensmitteleinzelhandel vertrieben.
Im Bereich Private Label, also Eigenmarken der Händler, unterstützt ihr auch?
Mhm. Auch da sind wir aktiv. Auch da bedienen wir zum Beispiel Rewe, da bedienen wir Edeka. Das sind so die größten Kunden im Private Label Bereich.
Ja, wie sieht bei dir eine typische Arbeitswoche aus?
Ja, die ist sehr abwechslungsreich. Und meistens typisch untypisch, würde ich sagen, von der Strukturierung. Es ist so, dass ich schon 1 bis 2 Tage in der Woche versuche, an einem unserer Standorte zu sein, ne, in Münchenhofe oder eben dann auch in Dechow. Auf der anderen Seite bin ich natürlich auch sehr viel unterwegs, ne, zum großen Teil natürlich auf unseren Betrieben. Warum? Also es ist schon unser Ziel als Gläserne Molkerei, mindestens einmal im Jahr auch auf jedem unserer Erzeugerbetriebe oder Lieferantenbetriebe zu sein. Da geht es vor allem darum, dass man einen Austausch pflegt mit den Betrieben, selbst aber auch weiß, was passiert auf den Betrieben. Ne? Ich würde schon sagen, dass wir als Molkerei und auch ich in meiner Tätigkeit das als partnerschaftliche Zusammenarbeit mit den Landwirten sehen. Dann ist es sozusagen Aufgabe dort vor Ort, mit den Betrieben oder mit den Landwirten zu sprechen über die Marktentwicklung, über die Molkereientwicklung, aber sich eben auch dann selbst ein Bild zu machen über die Tierhaltung, über vor allem auch die Milchqualitätsentwicklung und so weiter und so fort. Das ist ein zentraler Punkt meiner Arbeit. Das macht es aber auch sehr schön und spannend, weil man auch die Basis sieht und natürlich auch entsprechend schon mehr oder weniger zu 100%, da würde ich auch meine Hand ins Feuer legen, mit einem guten Gewissen dann von den Betrieben wieder fährt, weil man weiß, okay, hier ist alles in Ordnung, hier geht es den Tieren gut, hier stimmt die Milchqualität und vor allen Dingen letzten Endes auch die Zufriedenheit mit uns als Partner. Na, ich glaube schon, da ist eine Entwicklung, dass ein Biomilchlieferant beziehungsweise generell ein Milchlieferant eigentlich auch das Interesse haben sollte. Er produziert tagtäglich ein hochwertiges Lebensmittel. Was passiert damit? Ne, und bestenfalls sich natürlich dann auch irgendwo mit der Qualität der entsprechenden Produkte und auch mit der Molkerei identifizieren kann und das auch leben kann. Ja, ich glaube, das ist schon auch wichtig geworden. Dann ist natürlich ein zentrales Thema auch in meiner wöchentlichen Arbeit die Milchlogistik. Vielleicht kurz dazu, man muss wissen, 2/3 der Biomilch in Deutschland werden im Süden produziert, also in Bayern und Baden-Württemberg. Ich sage immer ganz gern, die Betriebe, die Biomilch produzieren außerhalb dieser beiden Bundesländer, liegen eher homöopathisch verteilt in der Landkarte. Was bedeutet das? Das bedeutet natürlich schon, dass wir in dem Bereich deutlich weitere Transportwege haben, weil einfach die Betriebe sehr weit auseinander liegen oder der Anteil an Biobetrieben sowieso gerade in Nordostdeutschland relativ gering ist. Als Beispiel in Sachsen, in Sachsen-Anhalt haben wir beispielsweise einen Anteil von 1,8%, ne, der Biomilch am gesamten Milchaufkommen. Ja, und das bedarf eben einer guten Planung, einer guten Abstimmung und ist, ja, wie gesagt, auch ein zentrales Thema meiner wöchentlichen Arbeit.
Ich hatte es auch eingangs gesagt, es gibt ja auch Substitutprodukte, ja, also neben der Milch, dass auch Milchersatzprodukte entstehen. Wie betrachtest du das und wie wirkt sich das auf die Milchwirtschaft aus?
Zunächst mal betrachte ich das schon, also erstmal neutral und wertfrei. Ich bin jetzt kein Gegner von irgendwelchen Milchersatzprodukten. Ich meine, mittlerweile gehören die zur Marktentwicklung oder beziehungsweise auch zum Markt definitiv dazu. Ich glaube, wir hatten da vielleicht vor 7, 8 Jahren mal so eine richtig schnelllebige, krasse Entwicklung. Ne, auch eine deutliche Zunahme von Milchersatzprodukten. Ich glaube, das hat sich momentan so ein bisschen wieder relativiert, ist vielleicht das falsche Wort, aber ich kenne jetzt nicht die genauen Zuwachsraten, aber meiner Meinung nach ist mittlerweile auch die Menge an Milchersatzprodukten, die in Deutschland konsumiert wird, auf einem ähnlichen Niveau wie die Bio-Trinkmilch. Ja, also bei Bio-Trinkmilch sprechen wir über Haarmilch, über ESL-Milch. Das ist die schonend länger haltbar gemachte, also quasi über Mikrofiltration. Ne, da ist das MHD ungefähr 3 Wochen und der dritte Sektor ist sozusagen die Frischmilch. Und in Deutschland werden ungefähr so um die zwischen 450 Millionen und 500 Millionen Liter Bio-Trinkmilch konsumiert. Wenn ich sage, die Milchersatzprodukte sind da auf einem ähnlichen Niveau, dann ist das schon doch auch eine akzeptable Hausnummer, würde ich sagen. Ne? Wir als Unternehmen, glaube ich, müssen uns zwangsläufig auch damit befassen, ne? Beziehungsweise befassen uns logischerweise auch mit Trends und Entwicklungen, Marktentwicklungen in die Richtung. Ich kann jetzt, möchte natürlich auch nicht sagen, ob das irgendwann mal so sein sollte. Eine Idee kann es natürlich sein, dass man sagt, okay, man findet da auch wieder eine Kooperation, bestenfalls mit unseren Betrieben, ne, dass zum Beispiel Bauer XY da den Hafer anbaut und wir dann diesen Hafer entsprechend zu Hafermilch verarbeiten. Das war eigentlich die wünschenswerteste Option, wenn es perspektivisch mal darum gehen sollte, ob wir irgendwie in den milchalternativen Markt einsteigen möchten. Ja.
Zum Schluss möchte ich dich noch fragen, Max, wenn du einen Wunsch ins Universum schicken kannst, sei es jetzt in Richtung Erzeugung, sei es in Richtung Partnerschaft mit dem Handel, was würdest du dir wünschen?
Das ist eine sehr gute Frage. Also erstmal würde ich mir wünschen, dass der Ökolandbau wieder an Attraktivität gewinnt in Deutschland, beziehungsweise auch wieder andere Wachstumsraten erzielt als in den letzten Jahren. Da bedarf es sicherlich auch ein bisschen von Politikseite an Attraktivität, was Flächenförderung und so weiter betrifft. Ich kann mich erinnern, unsere Ampelregierung, bei der das Licht ja mittlerweile ausgegangen ist, die haben sich in ihrem Koalitionsvertrag als Ziel 30% Ökolandbaufläche geschrieben. Wir haben aktuell irgendwo 11%. Ist sozusagen oder wäre der Wunsch, dass das wieder so ein Stück weit an Attraktivität gewinnt, weil ich hatte es ja beschrieben, es geht definitiv auch in den nächsten Monaten und Jahren weitere Milch verloren und allein, um diese Milch ersetzen zu können, brauchen wir als Bio-Milchbranche sozusagen auch wieder Umstellungsinteressenten aus dem konventionellen Bereich, die bereit sind, ihren Betrieb eben auf Bio umzustellen. Dann würde ich mir auf der anderen Seite trotzdem auch wünschen, dass kleinbäuerliche Strukturen auch außerhalb irgendwie von Bayern und Baden-Württemberg erhalten bleiben. Na, und dass letzten Endes auch das Ernährungsbewusstsein unserer Gesellschaft sich ein Stück weit weiter erhöht, um dieser Entwicklung, die ich angesprochen habe, bestenfalls auch gerecht zu werden, weil das ist ein Punkt. Am Ende regelt der Markt, also die Angebot und Nachfrage oder das Angebot und die Nachfrage, den Preis. Und letzten Endes, das ist aber auch ein zentraler Punkt, brauchen wir ja Preise, gerade auch bei den Erzeugern, die es möglich machen, dass dort nachhaltig zukunftsträchtig Landwirtschaft betrieben werden kann, bestenfalls halt auch Biomilchproduktion. Und da herrscht, glaube ich, im Moment noch so ein bisschen eine Diskrepanz in der Wertschöpfungskette, wo diese Preise letzten Endes für den Landwirt auch liegen. Als letzten Wunsch würde ich mir wünschen, dass wir als Gläserne Molkerei weiterhin die beste Bioprodukt produzieren.
Sehr schön. Lieber Max, ich danke dir sehr für das informative, tolle Gespräch und wünsche dir alles Gute mit vielen Begegnungen mit glücklichen Kühen und ja, bis bald.
Vielen Dank. Bis bald.
Wenn dir der Podcast gefällt, dann bewerte uns doch gerne bei Spotify und Apple Podcast und hilf uns, so noch weitere spannende Persönlichkeiten in den Podcast zu bringen. Du möchtest mehr über unseren Gast erfahren? Dann schreib uns einfach eine Mail an podcast@fmcgwives.com oder folge uns bei LinkedIn und im Netz unter fmcgwives.com.